es gibt vier große Player und die teilen sich 85% des Umsatzes im Lebensmitteleinzelhandel auf. Also 85% auf vier Gruppen konzentriert, das sind über 218 Milliarden Euro, also eine wahnsinnige Marge und natürlich dann also auch viel Lobby, weil sie natürlich eine große Marktmacht haben, die sie ja behalten wollen oder eher ausbauen wollen. Und das heißt natürlich, dass sie da auch stark verteidigen und auch genug Geld haben und Möglichkeiten und Kontakte in die Politik haben, das zu tun. Und die können natürlich dann auch Preise und Konditionen diktieren. Naja, und wie gesagt, die Landwirtschaft ist dann wiederum die, die liefern muss. Und wenn sie eben nicht liefert zu dem und dem Preis, sind sie raus. Und das ist eben dann das Problem. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich, wo? Überall, wo ihr Podcasts hört oder unter www.lobbyland.de. Ihr Lieben, heute Folge 63. Und worum geht's? Um die Lebensmittel. Lobby, aber nicht nur die Lobby, sondern die Lebensmittel und die Lebensgrundlagen generell. Ein riesiges Thema, vor allem was die Lobby angeht. Es ist nämlich nicht nur die Lebensmittelindustrie, aber darauf kommen wir gleich. Und dann geht es kurz um die COP16, beziehungsweise dann auch schon COP29. Also COP steht ja immer für Conference of the Parties. Das sind diese großen internationalen Konferenzen. COP16 einmal zur Artenvielfalt, Biodiversität und COP29 schon bekannter dann zum Thema Klima. Und es geht in diesem Podcast nicht um Harris und Trump und die Wahl, so wichtig sie auch sein mag. Ja, vielleicht ganz am Ende komme ich doch nochmal drauf zurück. Wir fangen an mit den Lebensmitteln und der Lobby, die dahinter steckt. Dazu müssen wir natürlich mal einen Blick von oben nochmal riskieren. Das war auch schon mal Teil dieses Podcasts immer wieder, als es zum Beispiel um die Bauernproteste ging. Natürlich kann man sich immer Aspekte rausgreifen, das ist auch wichtig und das werden wir auch tun. Also zum Beispiel die Zuckerlobby. Ich glaube, das wird genau mal ein Punkt sein, auf den man näher eingehen muss. Aber man darf natürlich bei allem immer nicht den Blick auf das Ganze verlieren. Den Blick von oben, das ist ja genau immer das, was wir versuchen auch bei Lobbyland zu machen, dass man zwar Aspekte sich rausgreift, aber vor allen Dingen in den Zusammenhang stellt. Man könnte also sagen, dieser ganze Bereich Böden, Lebensraum, Erde, wenn man so will, fruchtbare Erde, Nahrung, Wasser, also natürlich ohne die Böden hätten wir eben keine Nahrung und auch kein Wasser. Oder zumindest nicht diese Grundwasserversorgung, die nötig ist. Und natürlich keine Lebensmittel, die uns versorgen. Das heißt, die Böden sind eigentlich der Schlüssel mit Sonne und Wasser zum Leben überhaupt und zum Überleben auch überhaupt. Wir haben letzte Mal über die Monokultur Wald gesprochen. So wie der Wald sich dann leider bei uns darstellt. Die größten Monokulturen haben wir aber natürlich in der Landwirtschaft. Das heißt, das, was früher so als Natur galt, ist jetzt eigentlich vor allen Dingen nur ein Betrieb und ein ökonomischer Faktor. Es ist eigentlich sogar so, also da spazieren zu gehen, geht so. Mit Natur und naturnah hat das alles fast gar nichts mehr zu tun. Und ja, es ist eigentlich so, dass wir seit Jahrzehnten jetzt erleben, dass aus jedem Hektar, der für die Landwirtschaft bereitgestellt wird, immer mehr rausgepresst werden muss, damit auch die Landwirte Landwirtinnen da überleben können und immer mehr Hightech eingesetzt wird, immer mehr auch Pestizide, Düngemittel und so weiter zum Einsatz kommen. Weil der Boden sich natürlich aufbraucht, die Nährstoffe weniger werden, aber mehr ja am Ende rauskommen muss. Von daher ist das auch so eine Spirale, die da in Gang gesetzt wird. Und das ist ein Wettkampf, den am Ende viele Landwirte verlieren, aber der auch am Ende uns schadet, also auch uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Das muss man irgendwie immer berücksichtigen. Da kommen dann auch die großen Chemiekonzerne ins Spiel. Da ist natürlich Lobby besonders stark, gerade in Deutschland. Also ich nenne da mal BASF, Bayer, aber nennen wir jetzt auch mal einen chinesischen Konzern, Sinochem, riesengroß, die Giganten sind, auch globale Giganten sind und da natürlich weiter verdienen wollen und deswegen Abhängigkeiten schaffen und denen es völlig egal ist, wie hinterher die Böden aussehen oder was am Ende in den Lebensmitteln drin ist. Also wir haben Machtpositionen auf verschiedensten Ebenen, im Chemiebereich, bei der Lebensmittelproduktion, bei den Lebensmitteln direkt, natürlich auch dann bei den Bauern, aber vor allen Dingen eben eher in den anderen Bereichen. Denn die Bauern, die Landwirte sind eigentlich die, die fast ganz am Ende der Kette stehen. Dann kommen noch wir, also alle, die dann am Ende die Lebensmittel einkaufen oder die sich ja ernähren müssen. Aber da gibt es natürlich auch eine klare Wechselwirkung. Gucken wir uns nochmal die Agrochemie an. Das sind 10 Unternehmen, die global, nicht nur in Deutschland, sondern global 75% des Saatguthandels auf der Welt beherrschen, kontrollieren. Und das sind übrigens auch zum Teil dieselben, oder eigentlich sogar größtenteils dieselben, die auch den Pflanzenschutzmittelmarkt dominieren. Das heißt, sie verkaufen Saatgut. Die Landwirtschaft ist darauf angewiesen, genau dieses Saatgut, die können das nicht mehr aus ihren Pflanzen herstellen sozusagen, sondern sie müssen dieses Saatgut immer wieder kaufen. Es gibt also eine ständige Abhängigkeit, auch natürlich dann vom Preis. Und sie kaufen dann von den gleichen Firmen auch noch die Pflanzenschutzmittel, die sie brauchen. Das heißt, da hat natürlich dann derjenige, der das Saatgut herstellt, sogar ein Interesse daran, dass noch möglichst viele Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, wenn er sozusagen dieses Saatgut hochziehen will. Schon diese Abhängigkeit ist eigentlich nicht statthaft, finde ich, und müsste unterbunden werden, wird sie aber nicht. Das heißt, auch da prägen sich Oligopole raus. Also zum Beispiel haben wir das ja selbst hier mitgekriegt, sehr stark, mit der Fusion des Chemieriesen Bayer, die Monsanto aufgekauft haben. Und Bayer Monsanto kontrolliert jetzt 24,6% des Pestizidmarktes und 30,1% des Saatgutmarktes. Also auch unter den Oligopolen, unter den Riesen gibt es dann nochmal die Oberriesen, die das am Ende kontrollieren und damit natürlich bei der Preisgestaltung und der Abhängigkeit erzeugen, ganz weit vorne sind und da natürlich auch dann natürlich eine besondere Verantwortung haben, der sie aber eben nicht nachkommen. Ja, kommen wir zur Lebensmittelindustrie, die spielt natürlich auch eine große Rolle. Das ist einer der wichtigsten Industriezweige in Deutschland. Wir sprechen immer über Autoindustrie, Auto, Auto, Auto. Und dann kommt so ganz, ganz lange nichts. Aber die Lebensmittelindustrie ist eigentlich ganz weit vorne. Und zwar zählt Deutschland, ich glaube, das wissen viele nicht, ist der drittgrößte Exporteur von Lebensmitteln weltweit. Exportquote von 35%. Also da ist noch USA doch noch ein Stück weit vor. Dann kommt lange nichts. Dann Brasilien, Deutschland, China, die ungefähr so in einer Liga spielen. Das muss man sich vorstellen, wie so ein, also was für ein riesiges Land ja Brasilien ist und China noch mal viel größer. Und da prescht das kleine Deutschland total rein mit 81 Milliarden Umsatz beim Export und übrigens einen großen Exportüberschuss, weil wir auch da ja, als wir über die Landwirtschaft, die deutsche Landwirtschaft gesprochen haben und natürlich die Gefahren von außen und Dumpingpreisen und so weiter, ja immer gesagt wird, wir müssen so viel importieren. Ja, wir importieren auch viel, aber es gibt einen Exportüberschuss, weil es ist mehr als ein Zehntel weniger, was Deutschland importiert. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, das auch mal im Zusammenhang zu wissen und damit auch einzuordnen. Damit ist aber auch klar, dass das natürlich ein großer und wichtiger Lobbybereich ist. Und deswegen ist Deutschland da auch so, gerade zusammen mit der Chemielobby, die ja auch in Deutschland besonders stark ist, in Europa und eigentlich sogar auch global so wichtig und deswegen natürlich auch unter so starkem Lobbyeinfluss. Ja, es gibt da die wichtigsten Branchen in Deutschland, ist die Fleisch- und die fleischverarbeitende Industrie. Auf das Verarbeiten kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Die Milchindustrie und die Back- und Süßwarenindustrie. Da ist dann wiederum natürlich der Zucker so wichtig. Aber der Zucker ist nicht nur da so wichtig, sondern weil dieser Zucker ja mittlerweile in fast allen verarbeiteten Lebensmittelprodukten drinsteckt, auch wenn man ihn da eigentlich überhaupt nicht vermutet und weil er auch eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Ja, und dann noch die Herstellung von verarbeiteten Obst und Gemüse. Auch da wiederum ist vor allen Dingen die Verarbeitung hier so wichtig. Die produzierten Agrarrohstoffe der Landwirte werden an die Unternehmen der sogenannten Ernährungswirtschaft, also den Molkereien, Schlachtbetrieben und so weiter, verkauft. Dort werden sie verarbeitet und dann werden sie zum Teil nochmal verarbeitet. Das heißt, wir haben mehrere Verarbeitungsprozesse auch. Das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig. Auch darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Und überall wird natürlich Geld verdient. In Deutschland teilen sich 4 Einzelhandelskonzerne den Lebensmittelmarkt auf. Auch das hatten wir schon mal in dieser Sendung Lobbyland. Ich erwähne es aber trotzdem nochmal, weil das eben für diese Gesamtschau wichtig ist. Das ist die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland, die Edeka-Gruppe mit dem Discounter Netto, die Rewe-Gruppe einschließlich des Discounter Penny und dann die Aldi-Gruppe Süd und Nord, auch wenn die natürlich getrennter agieren. Aber im Prinzip kann man sagen, es gibt 4 große Player und die teilen sich 85% des Umsatzes im Lebensmitteleinzelhandel auf. Also 85% auf 4 Gruppen konzentriert, das sind über 218 Milliarden Euro. Also eine wahnsinnige Marge und natürlich dann also auch viel Lobby, weil sie natürlich eine große Marktmacht haben, die sie ja behalten wollen oder eher ausbauen wollen. Und das heißt natürlich, dass sie da auch das stark verteidigen und auch genug Geld haben und Möglichkeiten und Kontakte in die Politik haben, das zu tun. Und die können natürlich dann auch Preise und Konditionen diktieren. Naja, und wie gesagt, die Landwirtschaft ist dann wiederum die, die liefern muss. Und wenn sie eben nicht liefert zu dem und dem Preis, sind sie raus. Und das ist eben dann das Problem. Und genau darüber reden wir dann nicht. Wir reden dann immer nur über die staatlichen Subventionen, die dann ja noch dazukommen, die vielleicht reduziert werden und dann die Bauern auf die Barrikaden gehen. Also wir reden sozusagen über diese politischen Mechanismen. Man müsste aber viel mehr den Druck genau darauf aufmachen, wer diese Macht hat, wer diese Oligopole hat, wer die Preise diktiert. Die haben letztendlich auch zum Höfesterben geführt. Das Höfesterben, das ist nicht eine Erfindung jetzt der letzten 1-2 Jahre. Die gab es schon vor 20 Jahren und mit Schwerpunkten gerade der letzten von 10 bis 20 Jahre her, wo die meisten gestorben sind, weil genau da dieser Preisdruck entstanden ist von den verschiedenen Lobbys, ob das jetzt die Lebensmittelindustrie ist oder der Chemielobby und so weiter. Und da hätte die Politik handeln müssen. Da hätte die Politik eingreifen müssen. Und da hätten eigentlich die Bauern auf die Barrikaden gehen müssen, dass sie da sozusagen nicht nur schlecht behandelt werden, sondern am Ende die Dummen sind, die für immer weniger Geld oder sagen wir, die immer mehr Leistung bringen müssen pro Hektar und immer mehr rauspressen müssen und deswegen natürlich zu allen Mitteln greifen, dies auch zu tun. Und da spielt natürlich dann Umwelt und Gesundheit und das alles keine Rolle. Und darüber wurde eben nicht diskutiert. Und der Bauernverband ist halt sehr stark verbändelt mit den Oligopolen, weil sie selbst teilweise dann eben nicht einfache Bauern sind, sondern sie haben sich Strukturen aufgebaut und gehören eher den Oligopolen an, die den Markt beherrschen, haben halt Molkereibetriebe beispielsweise, die sich zusammengeschlossen haben und die sind nicht die Leute, die morgens dann ja noch das Heu umgraben und Futter zu ihrem Vieh bringen oder selbst dem Boden düngen, sondern das sind natürlich Funktionäre und eigentlich Besitzer, die in ganz anderen Sphären sind. Aber dem folgt der Bauernverband. Und das ist ein großes Problem, das ich im Bundestag immer wieder erlebt habe, dass die dann angeblich für auch den einfachen Bauern sprechen. Und das tun sie eben nicht. Aber auch die Medien greifen das immer so auf. Naja, klar, weil der Bauernverband ist halt nun mal das Sprachrohr der Landwirte. Und da müssen sich die Landwirte, das tun ja auch einige, aber müssen sich da eigentlich viel mehr gegen wehren, dass sie sich selbst vertreten und nicht diejenigen, die sich da längst entkoppelt haben. Kommen wir nochmal zu, also Preis ist, glaube ich, klar, ne? Der Preis wird gedrückt. Damit wird auch häufig die Qualität gedrückt. Und wichtig ist eher, dass möglichst viele oder vor allem einige viel Geld rauspressen aus diesem ganzen Prozess. Und am wenigsten Geld kriegen am Ende die Landwirte und sind deswegen genau auf die Subventionen angewiesen, die es aber eigentlich so gar nicht geben dürfte. Und nochmal, und Umwelt, also Naturschutz, Randzonen, Insekten, alles, was damit zu tun hat, spielt überhaupt keine Rolle. Das wird zwar immer wieder so dokumentiert, dass das jetzt Auflagen gibt und dass es so schwierig ist, die zu erreichen. Es wäre eigentlich überhaupt nicht schwierig, wenn sozusagen die anderen Rahmenbedingungen stimmen würden und besser wären. Und auch Gesundheit bleibt auf der Strecke. Also wie häufig werden Tests gemacht, wo die ganzen Pestizide auf Rückstände, auf Obst, Gemüse deutlich über diesen Grenzwerten sind. Dann macht man immer wieder mal Ausnahmen. Weil zum Beispiel beim Bodensee dann irgendeine Fäule stattfindet und dann sagt man, ja, dann hat man das jetzt mal ausgesetzt. Von Glyphosat nicht zu sprechen und so weiter. Also da gibt es dann einen ganzen Kreislauf, der dann eben nicht mehr funktioniert. Und das hat eben mit diesem ganzen Lobby-System zu tun. Ich wollte nochmal auf die verarbeitenden Lebensmittel zurückkommen. Weil da gibt es, wie gesagt, verschiedene Stufen. Es gibt die nicht oder wenig verarbeiteten Lebensmittel. Also nehmen wir jetzt mal so ein Fleisch. Also da wird ein Tier geschlachtet, kommt sozusagen zu so einem, ehrlich gesagt schon ein bisschen schlecht, wenn ich daran jetzt überhaupt denke, aber es wird dann verarbeitet. Also erstmal gilt das dann als wenig verarbeitet, wenn das dann nur zugeschnitten wird und dann eben in die Metzgerei oder meistens ja in den Lebensmitteleinzelhandel kommt. Dann wird das, was da verarbeitet wurde, aber häufig nochmal verarbeitet. Also dann kommt dieses Fleisch oder die anderen Produkte dann in ein Fertiggericht beispielsweise. Oder zumindest nochmal verarbeitet, gewürzt und so weiter. Verpackt und weiter. Also es sind teilweise viele Schritte, die dann erst zu dem Endprodukt kommen, was dann im Lebensmittelladen oder bei uns dann am Ende auf dem Tisch landet. Und das nennt man dann stark verarbeitet. Und genau darum geht es, wenn wir über Gesundheit sprechen. Vor allen Dingen um diesen letzten Schritt. Weil, das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr, gerade diese stark verarbeiteten Lebensmittel meistens sehr ungesund sind. Vor allen Dingen, wenn man sich fast nur noch davon ernährt. Und das tun immer mehr, sich genau darauf zu konzentrieren. Da eine kleine Fußnote. Also nicht nur, dass wir uns, also wir benutzen oder essen immer mehr verarbeitete Lebensmittel. Jetzt könnte man natürlich dann wirklich darüber nachdenken, was sagt das über uns aus? Man isst, was man isst. Wir nutzen auch immer mehr Lieferdienste. Das ist nochmal rapide in der Corona-Zeit nach oben gegangen. Und das ist eben nicht wieder zurückgegangen. Also ein bisschen, aber eben bei Weitem nicht mehr, was diese Lieferdienste angehen, die uns dann schön diese stark verarbeiteten Lebensmittel, die dann auch nochmal, also die entweder stark schon vorher von der Industrie verarbeitet wurden oder dann von irgendwelchen Lokalen, jetzt will ich die nicht alle über einen Kamm scheren, aber dann doch meistens günstig von denen verarbeitet werden. Und das heißt natürlich meistens eben nicht mit hochwertigen Nährstoffen und sondern eher auch mit den ganzen Zusätzen, die sonst auch in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, auf unserem Tisch landen. 20 Millionen nutzen diese Lieferdienste, das war schon eine wahnsinnige Zahl, finde ich, regelmäßig. Und nur, da müsste ich jetzt lügen, die Zahl habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, aber ich meine so ungefähr ein Viertel gar nicht. Also das ist fast so viele nutzen die regelmäßig, wie es auf der anderen Seite gar nicht nutzen. Das ist schon ja spannend, aber auch bedenklich, finde ich, weil natürlich hat das gesundheitliche Auswirkungen. Übrigens dann wieder gesundheitliche Auswirkungen, die sich ja nicht nur auf den einzelnen Menschen auswirken, sondern dann wieder auch auf unser Gesamtsystem. Dann das Gesundheitssystem wieder belastet, zu weiteren Kosten führt, Kosten, die dann wiederum die Allgemeinheit zu tragen hat. Das wird ja meistens dabei auch nicht bedacht. Kommen wir nochmal zu diesen stark verarbeiteten Lebensmitteln, weil das ist doppelt interessant, also wegen der Gesundheit, aber dann natürlich auch wegen der Lobby. Aber erstmal nochmal zu der Verarbeitung. Also was ist daran problematisch? Mir jetzt noch ein paar Sachen angeguckt, auch gerade Studien. Wir haben immer von verschiedenen Stufen geredet oder von verschiedenen Punkten. Also einmal natürlich der Zusatz von Zucker, Salz, der viel zu hoch ist, weil da so getan wird, als wenn dann nur dieses Lebensmittel, was wir essen, Zucker und Salz hätte. Und alles andere wäre dann so salz- und zuckerfrei. Aber da wir uns ja immer mehr von solchen Dingen ernähren, dazu dann Limonaden kommen, Plätzchen, Kuchen, Eis, andere Dinge, die wir verwerten, wo auch meistens Zucker und Salz in hohem Maße drin ist. Dadurch natürlich wir viel zu viel von diesen Stoffen zu uns nehmen und darauf eben nicht geachtet wird, weil man denkt so, okay, wenn man ein Eis isst, weiß jeder, okay, da ist Zucker drin und das ist jetzt nicht so super gesund, aber das genieße ich jetzt. Was wir aber meistens nicht beachten ist, dass wenn ich irgendwo Ketchup esse, wenn ich sonst was in mein Essen tue, selbst wenn ich selber koche, all das, was ich da irgendwie reintue, hat nochmal zusätzlich Zucker, was eigentlich gar nicht sein müsste und eben auch Salz. Dazu kommt, dass der Fettanteil, natürlich es lässt sich jetzt lange streiten, wie hoch sollte so ein Fettanteil sein in so einem Essen, wie gesund und ungesund ist das, da müssten wir jetzt über ungesättigte und gesättigte Fettsäuren sprechen, das machen wir vielleicht ein andermal, aber der Fettanteil grundsätzlich ist auf jeden Fall zu hoch und meistens sind es auch genau die Fette, die nicht besonders gesund sind. Man spricht da auch gerne von Transfetten, die gerne in diesen verarbeiteten und vor allem stark verarbeiteten Lebensmitteln drin sind, die nun wirklich überhaupt nicht gesund sind. Deswegen nützt es hinterher nicht, unten drauf zu schauen, aha, da ist so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel Fett und so viel Eiweiß drin. Man müsste eigentlich mal wissen, welche Form von Eiweißen, Fetten und so weiter. Ja, der zweite Punkt ist, dass das süchtig macht, diese Verarbeiteten, weil natürlich sorgen Sie dafür, dass es ein perfektes Mundgefühl hat. Am besten diese genaue Abstimmung von Zucker, Salz und Fett, das zusammen ist eigentlich genau das, was wir gerne mögen. Und vor allen Dingen, an das wir uns gewöhnen. Und wenn wir das dann nicht mehr haben, vermissen wir das. Das heißt, wenn wir dann ursprüngliche Lebensmittel selber mal verwenden und machen, schmeckt uns das gar nicht mehr so gut, weil wir so sehr an das andere gewöhnt sind. Das ist wie mit Zucker in Limonaden. Wenn man das immer trinkt, dann braucht man das und möchte mehr davon trinken. Wenn man dann mal Wasser trinkt oder eine Schorle trinkt, dann ist einem das nicht süß genug. Es geht vor allen Dingen natürlich bei Kindern so, aber daran gewöhnt man sich auch als Erwachsener total. Wenn man aber ständig das mal weglässt, dann sind einem die Schorlen, die man kauft, eigentlich schon viel zu süß. Also dann trinkt man höchstens mal irgendwie im Verhältnis, weiß ich nicht, drei Anteile von fünf oder vier Anteile von fünf das Wasser oder den Sprudel und den Rest vielleicht dann Saft oder Limonade. Also das führt eben zu einer absoluten Gewohnheit. Das dritte sind die Zusatzstoffe. Da könnte man sich jetzt auch länger zu auslassen, aber die sind natürlich auch nicht alle gesund. Auf der anderen Seite leiden Vitamine und die Nährstoffe, die wir brauchen, die sind nämlich da wenig vorhanden oder gehen bei den Verarbeitungsprozessen zum Teil einfach verloren. Und die bräuchten wir aber ganz dringend, gerade jetzt in so einer Jahreszeit, wo dann wieder Hochphase ist von Erkältungen und wo man sich vielleicht schlapp fühlt. Und da braucht man eigentlich diese Nährstoffe, die man in der verarbeiteten Lebensmitteln aber nicht hat. Der vierte Punkt wäre dann, das Mikrobiom leidet. Das ist wiederum auch wieder ein Thema für sich, ist aber sehr stark im Kommen, dass wir eben sehr viel von diesem Mikrobiom leben in unserem Darm. Das ist ein ganz wichtiger Bereich ist in unserem Körper. Und wenn der leidet und wir dann daran sogar erkranken oder zumindest eben nicht diese Verarbeitung mehr haben im Darm, wie wir sie eigentlich bräuchten, wird das zum Problem. Und das fünfte, und daran denkt auch fast niemand, ist, dass bei diesen Verarbeitungsschritten jeweils wieder das Risiko da ist, dass Schadstoffe, Plastik durch die Verpackungen, also nicht nur die Schadstoffe, die auf dem Acker sind, sondern die Schadstoffe, die dann durch andere Dinge, zum Beispiel Verpackungen in die Lebensmittel geraten, auch nochmal zusätzlich dieses Essen belasten. Also Unmengen von Mikroplastik, die dann da auf unserem Teller landet. Also man geht ja davon aus, dass wir so am Tag fast schon so eine Kreditkarte an Mikroplastik in uns reinjagen, bei denen die also viele verarbeitete Lebensmittel essen, ist das natürlich dann eine Ecke mehr. Also da macht das dann super viel aus. Also all das muss beachtet werden. Aber warum ist das so? Ja, einerseits natürlich ist es ja schön einfach und bequem, genau solche Lebensmittel zu kaufen. Man muss nicht groß kochen, man macht die nur warm oder man muss nicht viel kochen oder man bestellt sie direkt eben bei den Lieferdiensten und gut ist. Dass das aber dann alles teurer wird, weil natürlich jeder daran verdient und dass da dicke Lobbys hinterstecken, die auch weiter wollen, dass man verdient, daran denkt keiner. So, und die Politik ist letztendlich natürlich wieder zum Handeln aufgerufen, macht es aber nicht, weil sie sich mit den Lobbys nicht anlegt. Also stopfen wir diesen Mist in uns hinein, wundern uns, dass wir dadurch krank werden oder besser gesagt, die Krankheit beziehen wir dann nicht auf das, auf wie wir uns ernähren und dass alles so teuer wird in unserem Gesundheitssystem. Das hängt aber alles zusammen. Aber daran verdienen dann ja auch wieder welche, also nicht nur Ärzte, sondern zum Beispiel kaufen dann viele, weil sie diese Vitamine nicht mehr haben, kaufen sie die dann schön in Tablettenform. Die meisten Vitamine in Tablettenform zu kaufen, ist aber völliger Schwachsinn, weil sie da eben nicht wirken, weil Vitamine, Zusatzstoffe oder besser gesagt Nährstoffe und Vitamine häufig in Kombination wichtig sind. Das heißt, in einer ursprünglichen, sag ich mal, im Brokkoli oder Kohl sie zu sich zu nehmen, ist das was ganz anders als in einer Tablettenform. Aber da verdienen natürlich auch wieder Leute dran. Das heißt, es geht immer, wie fast überall immer nur ums Verdienen und um Lobbys, die dadurch entstehen, weil da welche verdienen. Und deswegen gibt es wenig Transparenz, deswegen gibt es wenig politischen Einfluss und wenig Regulierung. Und am Ende haben wir den Schaden. Und ich glaube, dass das nochmal durch dieses Beispiel deutlich geworden ist, wieso der Ablauf ist. Ja, das war vielleicht wichtig nochmal so als Einstieg. Ich werde dann auch mal darauf verweisen nochmal, wenn wir uns einzelne Bereiche dann nochmal näher angucken. Und das, da werden wir auf jeden Fall dieses Jahr weitermachen. Jetzt komme ich aber noch zum Schluss, oder was heißt zum Schluss, als zweites Thema, aber deutlich kürzer, zu den COPs. Also nochmal, Conference of the Parties. Also die Konferenzen, die global, international stattfinden zu bestimmten Themen. Und zwar sind das alles Regierungskonferenzen, so nennt man das. Das ist ziemlich wichtig, weil da eigentlich nur die Regierungen verhandeln oder die Regierung Leute hinschicken, die verhandeln. Das ist also keine Parlamentarierkonferenz, wie das viele immer so denken. Der Bundestag hat immer auch Parlamentarier zumindest zu der Klima-COP geschickt. Die haben aber nicht verhandelt, die durften aber sozusagen als Beobachter dabei sein. Aber das muss man nochmal sagen, dass das eben, also Opposition zum Beispiel findet, also dann da nicht statt unbedingt. Also klar kann das jedes Land trotzdem für sich bestimmen, wen sie dann da mitnimmt und schickt. Aber im Endeffekt sind das Leute, die die Regierung vertreten. Ja, und ansonsten haben wir natürlich super viele Lobbyisten auf diesen Treffen. Wir haben das ja schon mehrfach deutlich gemacht hier auch in der Lobbyland-Sendung. Ich habe das einmal auch nochmal beschrieben, zum Beispiel an der Plastikkonferenz, die es ja gab. Aber auch an der letzten Klimaschutzkonferenz in Katar letzten Jahr, wo Tausende von Lobbyisten waren, die dort zwar nicht verhandelt haben, aber die dort ihre Stände machen konnten, die dort Deals gemacht haben, die dort Einfluss ausgeübt haben. Und zwar auch Lobbyisten mit, und zwar die stark zunehmendste Zahl aus dem fossilen Bereich beispielsweise. So, das ist natürlich auch auf der COP16. Das ist jetzt eine Konferenz, die stattgefunden hat in Cali, Kolumbien. Da ging es um Biodiversität, Artenschutz, Artenvielfalt, also im Prinzip um unsere Lebensgrundlagen auch. Und auch da habe ich leider bis jetzt noch keine Zahl gekriegt. Das wäre einfach mal spannend. Wenn das jemand rausfindet, bitte gerne melden, wie viele Lobbyisten da am Werke waren. Am Ende ist diese Konferenz gescheitert. Und zwar deklariert man das natürlich wieder so nicht. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber sie ist auch ohne das große und wichtige Ergebnis zu Ende gegangen, im Prinzip sogar abgebrochen worden. Das ist total neu, weil normalerweise verhandelt man immer bis zum Ende. Gerne dann nochmal mit einer Nachtschicht. Wir werden das jetzt bei der Klimakonferenz wieder erleben, aber da ist der Fokus auch größer. Das heißt, man verhandelt bis zum Ende, dann gibt es noch eine Nachtschicht und dann verlängert man noch auf den nächsten Tag, um hinterher zu sagen, wir haben so wahnsinnig verhandelt. Und haben dann jetzt noch den und den Kompromiss rausgeholt. Es droht immer zu scheitern und dann gibt es doch noch diesen Kompromiss, der am Ende, wenn man genau hinguckt, kein Kompromiss ist, sondern nur das Scheitern verwaltet, aber wieder Hoffnung macht auf die nächste Konferenz, sodass man denkt, okay, wir brauchen ja die nächste Konferenz und dann wird alles besser. Das war jetzt neu, dass am Ende sogar abgebrochen wird. Natürlich geht es auf so einer Konferenz immer um verschiedene Dinge, aber das Wichtigste auf so einer Konferenz ist ja leider, aber so ist es dann in unserer Welt und deswegen ist es auch wichtig, geht es am Ende um Geld. Und das ist, eint alle Konferenzen, ob zur Armut, ob zu Biodiversität, ob zum Klimaschutz, ob zu Plastik, egal welche Konferenzen man sich da auch alle einfallen lässt, die jetzt alle parallel stattfinden und nicht zusammen, so wie das in Rio nochmal vernünftigerweise gemacht worden ist, weil eigentlich gehören die Themen komplett zusammen, finden sie alle einzeln statt und bei allen wird dann natürlich um Geld gestritten. Und meistens geht es dann darum, dass gerade die reichen Länder Geld geben sollen, damit sozusagen die schlimmsten Auswirkungen bekämpft werden können. Der Grundfehler ist schon mal, erst wird sehr viel Geld ausgegeben, damit überhaupt zerstört wird. Weil, da kommen wir zu, es gibt nämlich unglaublich viele Subventionen, auch das haben wir immer wieder hier erwähnt, damit sozusagen eine Industrie aufgebaut wird, dass sie zerstört, dass unser Konsum, dass unser Verbrauch diese Natur zerstört, die Lebensgrundlagen zerstört, das Klima erhitzt und so weiter. Dafür geben wir ganz viel, viel Geld aus. Übrigens Geld, was alles dann vom Steuerzahler bezahlt wird. Und dann, wenn es soweit ist und die ganze Zerstörung da ist, diskutieren wir dann auf solchen Konferenzen, ob wir ein bisschen Geld doch noch haben, um die schlimmsten Auswirkungen zu verhindern. Oder vielleicht sogar zu vermeiden, aber da so weit kommt es dann meistens nicht. So finden, das ist mittlerweile sozusagen der Ablauf dieser Konferenzen. Also der Grundfehler ist, dass sie nicht zusammen stattfinden und dass sozusagen genau diese Gelddiskussion zwar im Mittelpunkt steht, aber eigentlich in der völlig falschen Annahme. Und dann heißt es immer, nee, so viel Geld können wir jetzt auch nicht geben, da haben wir nicht genug Geld für und deswegen klappt das nicht. Und so auch bei dieser Konferenz jetzt in Cali, Kolumbien. Am Ende, nein, wir können diesen Fonds nicht auflegen und wir haben dieses Geld nicht. Es kommt nicht zusammen. Und auch da spielte Europa eine unrühmliche Rolle, dass es am Ende so weit gekommen ist. Und das, was wieder normal ist auf solchen Konferenzen, auch wenn das scheitert, versucht man dann doch irgendwie es schön zu reden und andere Dinge dann in den Vordergrund zu stellen, die auf der Konferenz auch noch verhandelt werden. Ich nenne mal einen Bereich, also Meeresschutz wird jetzt hochgelobt, dass man ja doch andere Dinge geschafft hatte auf so einer Konferenz. Also zum Beispiel Meeresschutz, da wäre man total viel weitergekommen. Wenn man sich das jetzt genau anguckt, steht da, dass es beim Meeresschutz soll es künftig ein effizienteres Verfahren geben, um Meeresschutzgebiete zu identifizieren, die dann unter Schutz gestellt werden könnten. Also am Ende geht es darum, dass wir vielleicht irgendwo was haben, wo wir vielleicht einen Schritt weiterkommen, um dann vielleicht besser schützen zu können. Das ist der Beschluss, der jetzt nach vorne gezogen wird, weil es den Beschluss zum Geld nicht gibt. Das ist schon ziemlicher Wahnsinn. Und um das jetzt nochmal auf das Geldthema wieder zurückzugehen, also es geht eigentlich um 20 Milliarden, also nein, eigentlich geht es um 200 Milliarden, die aufgewendet werden sollen, um eben Artenschutz voranzutreiben, Biodiversität, aber auch den Schaden einzudämmen. So, aber am Ende fehlen irgendwie diese 20 Milliarden, die jetzt nicht aufgebracht werden können. 20 Milliarden. 20 Milliarden. So, jetzt hört sich 20 Milliarden viel an, für den Normalsterblichen, auch bei uns. Aber jetzt will ich das nochmal auf den Punkt bringen. Die Zahl, die wir hier auch schon gebracht haben. 7 Billionen. 7 Billionen. Wenden wir auf, also die Weltgemeinschaft, aber eigentlich alle Steuerzahler und dann auch eher die reicheren Länder. 7 Billionen, um die fossile Industrie zu subventionieren. 7 Billionen. Wahnsinn. Ich habe das ja letztes Mal auch mal in die Kamera gehalten und ein kleines Video dazu gemacht. Habe dabei 3 Nullen unterschlagen, weil das so eine wahnsinnige Zahl ist. Also es ist 7 Billionen und zwar deutsche Billionen, ne? Nicht Billion sagen ja im Englischen. Also das, was nach Milliarden kommt, einigen wir uns darauf. 7 Billionen. Und um das nochmal plastisch zu machen, die 20 Milliarden, um die es jetzt ging, die man nicht zusammengekriegt hat, das ist ein Tag runtergerechnet ungefähr die Subventionen, die in die Fossilen fließen. Das heißt, wir bräuchten ja gar kein Geld, jetzt irgend noch jemanden wegzunehmen. Wir müssten nur die Subventionen in die Fossilen runterfahren und hätten unglaublich viel Geld auch für diese COP16 und für die Maßnahmen, was Biodiversität angeht. Ein Tag weniger Subventionen, das ist doch Wahnsinn. So, und das heißt, diese ganze Gelddiskussion ist total falsch. Wir haben unglaublich viel Geld. Wir geben unglaublich viel Geld für großen Mist aus. Also für schädlichen Mist aus. Keiner in der Industrie kann verlangen, dass er subventioniert wird. Erst recht, wenn er mit seiner Produktion so einen Schaden anrichtet. So, das ginge also total schnell. Und wer selbst jetzt die für den totalen freien Markt sind, das ist kein freier Markt. Dieser Markt ist subventioniert bis unter die Haarspitzen. Ja, und dann kommt immer die Gegenargumentation, ja, aber dann wird Energie so teuer. Nein, dann verdienen einige Leute ein bisschen weniger, weil die Energie, es gibt ja riesige Gewinne bei dieser Industrie. Und wenn die Subventionen weniger werden, dann verdienen die nur weniger. Ja, wenn sie die Energie teurer machen, dann ist es Marktwirtschaft. Dann wäre es Marktwirtschaft, aber dann müssen sie anders konkurrieren mit den Energiebereichen, die nicht so viel CO2 ausstoßen. Genau, aber das scheuen sie sich. Dann wird sich vielleicht wirklich ein Markt mal regulieren. Das tut er aber so nicht, weil sie die Hauptsubventionen kriegen. Und soziale Gerechtigkeit, und deswegen sage ich ja, muss man das alles zusammenpacken, kann man nicht dadurch gestalten, indem man sagt, man nimmt denen das Geld, also man gibt weniger Subventionen. Damit wird es nicht ungerechter, sondern viel gerechter. Und die Umlage, das Geld, was man spart, das kann man ja dann nicht nur in Biodiversität oder in Klimaschutz stecken, sondern dann natürlich gerade auch in die Anpassung und auch in solche Gelder wie jetzt das Klimageld, was nicht ausgezahlt wird. Also für die Menschen, die besondere Belastungen haben. Das könnte man also genau dann auch sozial umlegen. Es wird aber nicht gemacht, sondern das ist die Arithmetik des Geldes. Das versteht aber fast niemand. Kleine Anekdote. Ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, und da geht es auch genau darum, ja, da gibt es ja mal Leute, die sich das dann angucken, weiterleiten. Und auch da musste ich diese Diskussion führen, dass diese Subvention von 7 Billionen doch ein totaler Witz ist und dass das irgendwie aber nicht diskutiert wird. Ja, so ist es. Genauso wie es dann ein Witz ist, wie am Ende dann so eine Konferenz doch noch schön geredet wird. Ich nehme jetzt ein Zitat von unserer Umweltministerin der Grünen. Frau Lemke, die sagt dann, mit der habe ich übrigens schon im Umweltausschuss gesessen, eigentlich habe ich sie auch geschätzt, aber was sie da jetzt sagt, ein klares Signal für mehr natürlichen Klimaschutz sei diese Konferenz gewesen. Und zwar ein gutes Signal dann an die COP in Aserbaidschan. Sie sagt zwar auch, es liegt noch viel Arbeit vor uns, betont dann aber eben auch die ganzen positiven Errungenschaften, wie das zum Beispiel mit dem Meeresschutz. Nein, Frau Lemke, diese Konferenz ist gescheitert. Sie konnte auch nur scheitern und sie ist gescheitert. Und das muss man endlich mal zur Kenntnis nehmen. Wenn man nicht mal diese lächerlichen 20 Milliarden zusammenbringt, kann man da auch nichts mehr schönreden. Und man kann nicht wieder, wie man das immer auf Konferenzen macht, das wieder auf die nächste Konferenz schieben oder jetzt auch noch von der einen Konferenz auf die Klimaschutzkonferenz schieben. Das geht so nicht. Und das sage ich auch an die NGOs. Sorry, dieses Schönreden, wo dann gesagt wird, ja, da ist es man gescheitert, aber da ist man weitergekommen und ja, es ist so gemischt, so wie das die Medien dann auch natürlich verbreiten, es ist ein gemischtes Ergebnis, also mit einem gemischten Ergebnis kann man ja irgendwie mehr zufrieden sein. Nein, man kann nicht zufrieden sein, weil diese Konferenzen führen immer zum Scheitern und das, was angeblich auf der Habenseite ist, ist völlige Augenwischerei, nichts Konkretes. Und so wird es immer weitergehen und so machen wir das jedes Jahr mit. Eben auch bei der Klimaschutzkonferenz wieder. Wir werden es sehen in Aserbaidschan. Das war ja auch schon hier unser Thema. Deswegen veranstaltet ja die Initiative Überleben auch die Good COP, auf die ich nochmal hinweisen möchte, die am Sonntag, 10. November in Berlin stattfindet. Ich weiß gar nicht, es wird, glaube ich, knapp, aber ich glaube, es gibt noch Tickets. Um genau darauf hinzuweisen, dass wir endlich aufhören müssen mit diesen teuren Konferenzen, die unglaublich viel Ressourcen, Zeit, Geld, CO2 und was auch immer noch fressen, nur damit irgendwie Politiker am Ende wieder sagen können, ja, aber die nächste Konferenz und wir schaffen das und wir kriegen das hin. Dieses Schönreden bin ich echt leid. Ja, also guckt euch das an, die COP29 generell, aber gerne natürlich dann die Good COP. Und zwar könnt ihr auf der Homepage überleben.plattform.de. Da findet ihr die ganzen Informationen dazu. Da könnt ihr auch noch Tickets, glaube ich, bestellen und oder auch eine Mail schicken, wie auch immer. Da kriegt ihr die ganzen Infos dazu. Ja, an dieser Stelle also wieder viel Themen, viele Zahlen, die ich hier gebracht habe. Es war, wie gesagt, ein bisschen stärker auch Überblick. Wir gehen dann ein bisschen stärker rein die nächsten Male. Mal gucken, wie wir das machen. Ich wünsche euch noch eine gute Woche und empfehlt uns gerne weiter. Und über ein Like oder eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Bis dann.